Und wir haben gemerkt, wie viel auch der Trailer, als der damals rauskam, ausgelöst hat. Da braucht man echt Community Management, weil ganz viele Anfragen auch über Social Media reinkamen. Und auch diese Plattform kann man ja wirklich nutzen, um auf Dinge aufmerksam zu machen oder zu teilen.
Indie Film Talk, dein Podcast übers Filmschaffen. Viel Spaß!
Schön, dass ihr eingeschaltet habt beim Indie Film Talk Podcast und dass ihr wieder dabei seid. Das ist ja die erste Folge nach unserer Pause, nach unserer Nullfolge. Und wie ich ja schon angekündigt habe in der Nullfolge, für die, die die Nullfolge gehört haben, geht es heute in der Folge um das Thema Impact Producing. Was ist Impact Producing? Wie sieht die Arbeit aus als Impact Producerin? Und aber auch die Frage, inwiefern Impact Producing sogar bei der Auswertung helfen kann. Also das heißt, vielleicht sogar den Blick zum Publikum nochmal zu schärfen, das Publikum vielleicht selber zu schärfen oder vielleicht neue Wege zu gehen, das Publikum zu erreichen. Und um das Gespräch zu führen, habe ich mir natürlich gedacht, ich führe es nicht alleine. Das wäre auch lustig. Aber ich glaube, den Witz habe ich schon mal gemacht. Ich glaube, das kann ich nicht mehr bringen. Dementsprechend habe ich einen Gast da, die Impact Producerin ist und die noch viele andere Sachen macht, aber erstmal grundsätzlich Impact Producerin ist. Sie heißt Lisa Nawrocki und sitzt mir gegenüber im Studio.
Hallo, schön zurück zu sein.
Schön zurück zu sein. Du warst ja schon mal bei uns.
Yes, Guilty Pleasures und Hidden Gems.
Stimmt.
Oh, tolle Sommerfolge. Das war ein guter Start in den Sommer.
Stimmt, ja, das ist perfekt, dass du es sagst. Dann, wir alle, die es noch nicht gehört haben, können da nochmal reinhören oder zumindest nach der Folge mal reinhören, weil wir haben spannende Guilty Pleasures rausgekramt, über die wir gesprochen haben. Und vielleicht habt ihr auch ein paar Guilty Pleasures, die genau in dem Moment nochmal bei euch hochkommen, wo ihr sagt, ich muss da unbedingt nochmal reingucken. Ich weiß gar nicht, inwiefern die Guilty Pleasures, über die wir gesprochen haben, irgendwas mit Impact Producing zu tun haben, hätten, können.
Lala, müssen wir auch nochmal reinschauen.
Aber lustigerweise, wir hatten ja, glaube ich, über Marty Supreme auch gesprochen gehabt, damals schon, weil es, glaube ich, auch da so ein bisschen um die Werbekampagne von Marty Supreme ging und wie die geschafft haben, halt irgendwie über einen anderen Weg auf das Publikum zuzukommen. Also vielleicht kommt ja sowas wie ein anderer Weg auch noch bei uns vor, aber wir schauen uns erstmal die Frage allgemein an, was eigentlich Impact Producing ist. Aber bevor wir das machen, frage ich dich trotzdem nochmal, weil wir haben das bestimmt letztes Mal schon mal, ich bin mir aber nicht mehr sicher, und wenn ich das vergessen habe, haben das die Zuhörer vielleicht auch vergessen. Wir haben ja so eine Standardfrage und die frage ich dich jetzt einfach nochmal und vielleicht kommt was anderes, weil wir können diese beiden Antworten mal so aneinander legen und gucken, ob du was anderes gesagt hast, und dann wissen wir, ob das stimmt oder nicht.
Okay, let's go.
Wie bist du denn zum Film gekommen?
Zum Film. Ich bin gelernte Bankkauffrau, habe eine Ausbildung gemacht bei der Sparkasse.
Das habe ich vollkommen vergessen.
Na,
wirklich.
Siehst du? Ja, ich fand es auch so mäßig spannend. Deswegen habe ich gedacht, okay, wie kriege ich irgendwie nochmal mehr Kreativität in meinen beruflichen Alltag? Und ich komme aus einer Familie, in der mein Papa ist Malermeister gewesen. Meine Mama arbeitet in einer Rehabilitationsklinik. Und ich hätte nie gedacht, dass ich im Filmbereich arbeiten könnte. Also, dass man studieren könnte. Keine Ahnung. Bin ich irgendwie auf die Seite der Filmuniversität gekommen und habe mir das angeschaut, was man so machen kann. Hatte aber keinerlei Erfahrung.
Warte, ein kleiner Einwand.
Ja?
Wie bist du denn zur Filmseite gekommen, wenn du da noch gar nicht wusstest?
Ich habe mir kreative Studiengänge angeguckt. Ich habe mich erst beworben für Modedesign, Kommunikationsdesign. Er wurde nicht genommen. Ist auch echt hart, da reinzukommen. Ich meine, gilt für die Filmuni auch, aber naja, anyway. Das war wohl eher das meins.
Ja,
so. Das sollte
stimmt.
sein. Ich bin drauf gekommen, weil ich nach kreativen Berufen geschaut habe. Und Film fand ich schon immer spannend, immer toll. Wir haben immer Filme geschaut in der Familie, auch gemeinsam, und sie besprochen, diskutiert. Es war immer was auch jetzt so noch aus meiner Mom, meinem Dad, meiner Schwester passiert. Und das finde ich schön. Und dann habe ich gedacht, ich bewerbe mich einfach mal. Never ever werden die mich nehmen. Es gab den Studiengang Digitale Medienkultur, der so die Schnittstelle war. Es war einfach Theorie als auch Praxis, viel Wissenschaft, Vergangenheit, aber auch mit dem Blick in die Zukunft. Und das fand ich irre spannend.
Mhm.
Dann habe ich mich dort beworben und dann musste man einen ganz schönen Aufnahmeprozess hinter sich bringen.
Aber der ist ja einfach, hast du ja gemeint.
Naja. Also man musste so eine schriftliche Bewerbung einreichen, erster Teil, dann der zweite Teil war vor Ort zu einem Test und auch einem Gespräch, und ich bin da raus und dachte, niemals. Und war dann so, ach schade, weil ich habe so diese Uni betreten und war so, wow, das wäre es, hier studieren zu dürfen. Und dann wurde ich genommen und ich habe es einfach so genossen. Ich habe das Gefühl, ich wusste, was 9-to-5 arbeiten bedeutet. Ich wusste, was es bedeutet, in einem Job zu sein, der mich nicht komplett erfüllt oder mir keine Sinnhaftigkeit gibt. So. Und im Studium bin ich aufgeblüht und habe so viele Projekte mitgemacht, konnte so viel ausprobieren, selber Filme mitproduzieren, beim Studierendenfilmfestival Sehsüchte mitarbeiten. Und dann war ich so, ich bin hier richtig. Mhm. Das hat sich richtig gut angefühlt. Und dann bin ich für den Master geblieben. Und jetzt arbeite ich auch an der Filmuniversität. Also ich bin
Was
sehr dankbar.
Was machst du an der Filmuniversität?
Ich leite das Büro der UNESCO City of Film Potsdam.
Das klingt sehr groß.
Ja, es ist auch groß und schwierig zu erklären, aber es sind quasi Städte, die ausgezeichnet werden als Exzellenzzentren in einem von 8 Kreativbereichen, also Potsdam für Film. Und die arbeiten mit über 400 Städten weltweit zusammen, die eben auch Exzellenzzentren sind, zu den Nachhaltigkeitszielen der UN. Also let's talk impact. Also auch hier, ne? Wie können sich Städte nicht als Konkurrenz sehen, sondern wie können wir gemeinsam uns austauschen international? Und die UNESCO ist ja quasi unter dem Frieden. Wir wollen Frieden untereinander und durch Kultur und Politik zusammenbringen. Und das geht auch im Filmbereich und das ist echt cool.
Na schön. Und wie sieht da die Arbeit aus? Also nur zum Verständnis. Also was ist da, bringt ihr die verschiedenen Städte zusammen oder wie sieht die Arbeit aus?
Das passiert durch Kooperationsprojekte, sei es zum Beispiel die Female Landscape, die hat angefangen mit der UNESCO Filmstadt Łódź in Polen und uns in Potsdam, dass wir Filme von Frauen gezeigt haben, sie auch zu Podiumsgesprächen eingeladen haben, wo stehen wir aktuell, was wünschen wir uns für die Branche? Ja, das war irre cool. Es ist jetzt so gewachsen in der 4. Edition, dass wir das auch in Neuseeland, in Wellington gezeigt haben, als auch in Argentinien und in Spanien. Also es ist schön, wie das gewachsen ist. Und sonst eben auch verschiedene Kooperationsprojekte zu verschiedenen anderen Themen oder Nachhaltigkeitszielen der UN.
Ja, spannend. Ich nutze mal den Bogen, um zum Thema Impact Producing natürlich zu kommen, weil das ist ja auch ein Teil. Wo machst du das? Und genau, was macht man da eigentlich so genau?
Es war auch ein sehr glücklicher Zufall. Ich habe mit Britta Strampe damals an der Filmuni zusammen im Studierendenrat gearbeitet. Und wir wollten damals schon immer mal irgendwie im Projekt zusammenarbeiten, hat nie geklappt. Mhm. Und dann war ich fertig mit dem Studium und hatte Bock, noch mal ein bisschen mehr in die Filmproduktion außerhalb der Filmuni einzutauchen. Dann habe ich Britta gefragt, so sag mal, kennst du jemanden, wo ich irgendwie als Produktionsassistenz einsteigen kann? Und sagt sie, naja, ehrlich gesagt, haben wir gerade ganz schön viel zu tun. Bandfilm hat sich gegründet nach dem Studium. Also Britta hatte zusammen mit Laura Klippel an der Filmuni Produktion studiert. Danach haben sie gegründet, hatten The Ordinaries als ersten langen Spielfilm im Kino von Sophie Lindenbaum und arbeiteten damals an einem Dokumentarfilm. Und dann bin ich eingestiegen. Das war so, ich weiß nicht mehr, ob 22 oder 23 die Jahre verfliegen. Aber da bin ich als Produktionsassistenz, habe ich angefangen. Und dann kam das Thema Impact Producing auf. Also wir waren noch im Dreh, Postproduktion. Und dann wurden wir angenommen beim The Good Media Network. Können wir vielleicht gleich auch nochmal kurz drüber sprechen. Und da haben wir nämlich auch quasi gelernt, was ist denn überhaupt Impact Producing? Wie sieht das aus? Und vor allem, wie könnte das für unseren Film aussehen? Und dann hatte Britta gefragt, hey Lisa, hast du nicht Lust, das zu machen? Und dann war ich so, ja klar, voll gerne, total Bock drauf. Und so fing es an.
Das ist ja perfekt, weil dann wäre ja genau die Frage, scheinbar hast du ja gelernt, was Impact Producing ist damals. Vielleicht könntest du kurz, weil ich glaube, viele Leute wissen einfach noch gar nicht, was Impact Producing eigentlich bedeutet. Und vielleicht kann man da erstmal kurz einsteigen und da haben wir erstmal eine Grundlage für unser Gespräch heute.
Also ich würde die Definition vom The Good Media Network auch nehmen. Die haben eine wunderbare Website, auf der man sich anschauen kann, was es ist und was sie machen und wie man sich vor allem auch für das Good Media Lab und Pitch bewerben kann, so wie wir es damals gemacht haben. Und es gab nämlich wie so eine Art Workshop und da wurde uns auch beigebracht, was heißt das überhaupt? Und es ist ja eigentlich die Sichtbarkeit und Reichweite dokumentarischer Formate in Deutschland zu erhöhen und Filme als Werkzeug zu verstehen für einen Gesellschaft Wandel. Und da widmet man sich eben Impact Producing, indem man strategische Planung, Entwicklung und Umsetzung von Impact-Kampagnen und Distributionsstrategien umsetzt. Und das heißt, konkrete Ziele definieren, das heißt, konkrete Kooperationspartner zu suchen, Organisationen, Stiftungen, die zu dem Thema des Films arbeiten. Das heißt, wir wollen eine maximale gesellschaftliche Wirkung mit dem Film erzeugen. Und so haben sie es definiert. Und das, finde ich, macht total Sinn. Sie nennen im gleichen Zug auch, dass wenn man eine Impact-Kampagne umsetzt durch einen Impact-Producer oder Producerin, dass das auch automatisch die Lebensdauer des Films verlängert. Und vielleicht wird das ja auch im Verlauf dieser Folge noch deutlich.
Auf jeden Fall, weil genau das ist ja auch das, was ich vorher schon angesprochen habe, so ein bisschen. Und das führt mich so ein bisschen zu meiner nächsten Frage, auch das Thema das so ein bisschen Erfolg des Films, ne? Hast du ja gerade so ein bisschen angesprochen. Was bezeichnet man denn als Erfolg, wenn man jetzt aus dem Blick des Impact Producings, was heißt Erfolg für den Film eigentlich?
Voll die spannende Frage und ich glaube, darüber könnte man super lange diskutieren. Also ich habe das ja also First-Time-Impact-Producerin für den Dokumentarfilm Im Prinzip Familie von Daniel Abmar gemacht.
Der jetzt zum nominiert ist für den Deutschen Filmpreis.
Yes, genau, ganz frisch. Drück die Daumen. Und vielleicht kann man damit anfangen, wir haben damals beigebracht bekommen, es gibt damals 4, heute sogar 5 Impact Dynamics, haben sie es genannt. Einerseits Changing Minds, also naja, das Bewusstsein erweitern, verändern, bilden, dann Changing Behaviors, also durch den Film, wenn man sieht, dass sich das Verhalten verändert, zum Beispiel Plastikkonsum oder so, ne, dass man dann denkt, oh nee, Plastikstrohhalme will ich nicht mehr, weil ich habe gesehen, es hat den und den Effekt. Building Communities, Menschen zusammenbringen zu einem bestimmten Thema, Changing Structures, also Politik, Strukturen, rechtliche Situationen, dass man sich dem widmet. Und neu dazugekommen ist Driving Innovation und das gibt zusammengefasst in einem Impact Field Guide. Also erster Tipp an alle, die sich damit beschäftigen möchten und wissen möchten, wie sie da herangehen, den kann man online einsehen, umsonst anschauen. Es gibt ein Worksheet und da kommen wir jetzt quasi zu Kern der Sache, denn dort schreibt man...
Zum Kern des Ganzen, meinst du?
Ja, da kommen wir auch noch drauf. da gibt es quasi diese Übersicht, wie man sich dem widmet und wie wir es quasi auch gemacht haben, ist, was ist denn die Message des Films, worum geht's? Welche Ziele wollen wir in der Impact-Kampagne erreichen und wer könnten Kooperationspartner sein und die nächsten Schritte dafür? Und vielleicht wird das Ganze ein bisschen klarer, wenn man sich das anhand Im Prinzip Familie anschaut oder wie wir es gemacht haben. Soll ich da direkt mehr drauf eingehen?
Kannst du genau machen, weil das wäre genau der Punkt. Das heißt, da könntest du ja gleich so ein bisschen an deine Arbeit gehen, ne? Also wie du an das Projekt zum Beispiel rangegangen bist. Wann kamst du dazu? Also für das Projekt dann? Also wurde schon gedreht oder ganz am Anfang? Und wie sah dann da die Arbeit aus?
Ich glaube, dazu muss man sagen, dass von der Regie Daniel Abmar und der Produktionsfirma, also den dreien war von Anfang an klar, also sie machen diesen Film, um die Sichtbarkeit von Erzieherinnen in der Kinder- und Jugendhilfe sichtbar zu machen, deren wertvolle Arbeit und wie systemrelevant sie sind. Und von ihnen war Anfang an wichtig, man zeigt ja nur ein Beispiel, es ist ein beobachtender Dokumentarfilm über ein Jahr, aber dass es eben darum geht, es sind 200.000 Kinder und Jugendliche in Deutschland, die jedes Jahr in Pflegefamilien und Wohngruppen wie dieser, die wir zeigen, aufwachsen. Und dass es eben wichtig ist, es einen hohen Fachkräftebedarf gibt. Wenn man sonst an Erzieher und Erzieherinnen denkt, denkt man vielleicht eher an die Kita, aber dass es eben auch Wohngruppen gibt, was ein so wichtiger Berufszweig ist, das aufzuzeigen. Und ihnen war es immer wichtig, über den Film hinaus damit zu arbeiten und zum Beispiel den auch nutzen zu können für die Aus- und Weiterbildung in dem Bereich oder das Berufsfeld sichtbar zu machen, sich dann jemand denkt, ah cool, das könnte ich mir auch vorstellen, das würde ich gerne machen. Und da ist aber auch die Frage, ne, wie misst man das?
Genau, oder wie schafft man das?
Ja, genau. Ja, und ist dieser Erfolg messbar? Und das sind spannende Fragen.
Ja, das heißt, ihr setzt euch zusammen, habt euch zusammengesetzt und dann Konzepte entwickelt, wie man da rangeht oder wie sieht die Arbeit aus?
Genau, also der erste Schritt, wir haben uns quasi das Worksheet angeschaut, haben geguckt, wie könnte das für uns aussehen, haben das dann gepitcht bei dem Good Media Pitch, der übrigens auch wieder in der dritten Ausgabe vom 28. bis 30. Mai in Berlin stattfindet. Das heißt, wer da Interesse hat für die neuen Projekte. Da haben wir es gepitcht und das erste Mal ein Gespräch gehabt, das war damals mit UNICEF. Das heißt, mit erfahrenen Impact-Producern haben wir uns zusammengesetzt und ein Gespräch gesucht. Okay, es geht viel auch darum zuzuhören, also über den Film hinaus zu schauen, in der Kinder- und Jugendhilfe. Was sind denn Bedarfe, wo sind Herausforderungen und wie kann der Film dazu beitragen? Und da ist ein ganz wichtiger Begriff der Brain Trust. Kannte ich vorher auch nicht. Es steht quasi für Brainstormen. In Trust, Vertrauen. Also man bringt so 15 Personen, auch aus wichtigen Unternehmen, Organisationen, Stiftungen, Veranstaltungen zusammen. Man schaut den Film und geht danach ins Gespräch. Und das haben wir gemacht, als der Film fertig war, aber noch nicht veröffentlicht. Also Impact Producing startet auf jeden Fall Postproduktion, weil man dieses Netzwerk an Leuten, die man auch einlädt und dass man diese Branche versteht, braucht Zeit und es braucht viele Kontakte. Und das haben wir mit dem Brain Trust dreimal gemacht und das war eben spannend, weil wir dann auch gehört haben, ah ja, es könnte ein gutes Beispiel sein für die Aus- und Weiterbildung. Es ist total wichtig, dass es sichtbar wird in unserer Gesellschaft, weil es eben unterrepräsentiert ist. Genau, und dann.
Kannst du nochmal den Brain Trust oder dieses Prozess nochmal erklären? Also, das heißt, ihr habt euch mit diesen Institutionen zusammengesetzt oder die haben sich den Film gemeinsam im Kino angeschaut oder irgendwie sowas und dann, oder genau, vielleicht, dass du das erzählst.
Das ist eine richtig gute Nachfrage. Genau, wir haben das in Berlin, Leipzig und Potsdam gemacht und wir haben jeweils einen Kinosaal gehabt, in dem wir gemeinsam einen Film geschaut haben. Das heißt, erstmal breit geschaut, für wen könnte das in der Stadt relevant sein, wen können wir aus der Politik, aus der Stadt, also Jugendämter, aber auch Träger, die Wohngruppen organisieren, aber auch, und das ist vielleicht auch schon der erste Begriff, Care-Leaverinnen dabei haben. Also Care-Leaver ist eine Selbstbezeichnung für Menschen, die eben eine gewisse Zeit oder ihr ganzes Leben in einer Wohngruppe oder Pflegefamilie aufgewachsen sind. Das heißt, wir verwenden nicht die Begriffe Heim oder Heimkind. Also nehmt es gerne mit, macht es nicht. Da möchten wir der Stigmatisierung entgegenwirken. Das heißt, wir sprechen von Care-Leaverinnen.
Ihr habt euch den Film angeschaut gemeinsam, dann seid ihr ins Gespräch gegangen. Das heißt, in so einer Gruppe waren wie viele Leute zu Gast?
15. Wir hatten in Berlin 30 Leute und dann haben wir aber 2 Gesprächsgruppen gemacht, weil sonst gehen Personen unter in der Kürze der Zeit. Ja, also wenn man dann nochmal so 1,5 Stunden, 2 einplant fürs Gespräch, ist es wichtig, dass die Gruppen nicht zu groß werden, dass alle zu Wort kommen. Und es ging natürlich erstmal einerseits um die ersten Eindrücke des Films und dann aber auch, was sind gerade Themen und Herausforderungen über diese Wohngruppe, die man sieht und die Erzieherin, die man begleitet, hinweg.
Yeah.
Und wie kann der Film dazu beitragen, zu einem positiven Wandel quasi? Was sind gerade Themen? Und das war spannend, dazu zu hören.
Mhm. Und dann was habt ihr jetzt von denen bekommen? Das heißt, ihr habt diese Infos gekriegt oder auch, weil es geht ja vielleicht auch darum, wie erreiche ich mit dem Film dann am Ende dann die Leute drüber hinweg, also nicht nur die Leute, die sich eh schon damit beschäftigen, sondern Leute, die vielleicht eben sich nicht damit beschäftigen, die jetzt gar nicht wissen, dass es sowas gibt zum Beispiel. Und kam jetzt aus diesem Treffen irgendwie Informationen dafür oder nur zum Verständnis oder was waren die Resultate aus den Gesprächen mit den Menschen, die da waren?
Das Gute ist, dass so unsere Ziele bestätigt wurden in dem Sinne, dass es für die Aus- und Weiterbildung und auch für Schulen super nutzbar ist.
Ja, okay.
Und das Gute war, wir hatten dann Premiere damals auf der DOC Leipzig und die DOC hat auch im DOC-Bildung-Bereich ein Schulmaterial erstellt, was man online herunterladen kann. Das heißt, den Film angeschaut und Fragestellungen gezeigt, je nach Altersgruppe, nach Schulklasse, wie man mit dem Film arbeiten kann. Ja. Das war schon ein super erster Schritt. Und jetzt der zweite, der sich erst Ende letzten Jahres ergeben hat in unserer MPEG-Kampagne, war eine Zusammenarbeit mit dem SFBB, das ist das Sozialpädagogische Fortbildungsinstitut Berlin-Brandenburg.
Kurzer Name.
Genau, und die haben auch den Film gezeigt. Und das ist so ein Paradebeispiel, ein Paradebeispiel des Impacts. Die haben den Film gezeigt, haben dann in verschiedenen Arbeitsgruppen über verschiedene Themen gesprochen. Zum Beispiel Nähe und Distanz. Ne? Also man sieht, wenn man sieht im Film, dass die Erzieherinnen mit Herr und Frau Wagner oder Herr Gericke angesprochen werden und nicht mit dem Vornamen. Und trotzdem sind alle per Du. Und es gibt Umarmungen zum Beispiel. Mhm. Und manche machen das gar nicht oder sind per Du. Es gibt super viele Unterschiede. Ja. Und über einen Film ins Gespräch zu kommen, war total toll. Und die erstellen ein pädagogisches Begleitmaterial, was wirklich nochmal mehr aus der Kinder- und Jugendhilfe kommt und dann in der Aus- und Weiterbildung genutzt werden kann. Also idealerweise hat man Ausschnitte auch aus dem Film und kann dann schauen, wie hättet ihr reagiert? Was hättet ihr euch gewünscht als Kind? Was ihr für Unterstützung bekommt? Was hätte besser gemacht werden können? Hättet ihr genauso reagiert? Und das ist halt cool, dass der Film so eine Grundlage bietet, darüber ins Gespräch zu kommen.
Ist denn die Kinoauswertung eher eine Zweitverwertung für den Film? Weil so viel anderes drumherum eigentlich auch wichtig ist, das meine ich damit. Also ich bin gar nicht, jetzt nicht wertend gemeint, sondern eher vom Wichtigkeitslevel, weil ihr eben, weil du gerade erzählst, von eben mit Bildungseinrichtungen arbeitet etc. Das heißt, ob jetzt da hunderte Leute von Leuten ins Kino gehen, ist natürlich wichtig, dass sich so viele Leute wie möglich mit dem Thema auseinandersetzen, das ist mir schon bewusst, aber ist es denn da das Wichtigste, wenn man jetzt auf die Sicht des Impact-Producers reinguckt, raufguckt?
Ich würde sagen, das ist ja mehr meine Arbeit und das ist vielleicht dann auch die spannende Arbeit, weil ja dann, je näher der Kinostart rückt, und das war bei uns Juni 25, wird ja auch die Verleiharbeit stärker. Und ich arbeite in der Produktionsfirma, ich mache das Impact Producing, der Verleih ist dabei, wir hatten aber auch die Kommunikationsagentur Kern des Ganzen, die 3 Monate um den Kinostart dabei war. Das heißt, mit vereinten Kräften sorgt man für eine Aufmerksamkeit des Films.
Ja.
Natürlich ist mein Fokus auf Impact-Veranstaltungen. aber es ist eine Win-Win-Situation für alle. Also ich glaube auch, wir haben 30.000 Besucherinnen im Kino erreicht. Ich glaube, dass das auch durch die Impact-Kampagne kam, dass das unterstützend war. Also eben diese Sichtbarkeit und Reichweite des Films unterstützt hat.
Wie sah denn die Impact-Kampagne aus?
Tja, wie sah die aus? Wir haben gemerkt, weil dann erstmal kamen wir ja raus. Also wir haben erzählt, dass es den Film gibt. Wir sind offen für eine gemeinsame Arbeit. Habt ihr Lust, mit dem Film zu arbeiten, ihn zu zeigen, ins Gespräch zu kommen? Und wir haben dann schnell gemerkt, dass es Rückfragen gab und wir einen Leitfaden brauchten, den Träger zum Beispiel nutzen konnten, wenn sie etwas mit dem Film vorhatten. Das heißt, das haben wir erstellt, womit wir vorher nicht gerechnet haben. Ja. Zusammen auch mit dem Verleih und Kern des Ganzen. Das heißt, es gab einen Leitfaden, den wir schicken konnten. Das sind die Rahmenbedingungen, wenn man einen Film mieten möchte. Es gab ja auch aufgrund der Filmförderung diese Richtlinie von, vom Kinostart ein halbes Jahr dürfen wir den Film ja auch nur im Kino zeigen. Das heißt, Kooperationen mit Kinos organisieren und erst dann ab Dezember 25 konnte auch außerhalb der Kinoseele der Film gezeigt werden. Also solche Dinge. Und wer ist der Ansprechpartner auf der Seite des Verleihs für die Filmlizenz? Und da musste eine gute Zusammenarbeit entstehen und der Leitfaden ist quasi die Basis gewesen und das war super als Impact-Producerin zu sagen, wenn Anfragen kamen oder Interesse bestand, das hier ist der Leitfaden. Was habt ihr denn vor und wie kann ich euch am besten vernetzen? Braucht ihr noch jemanden? Möchtet ihr noch Erzieherinnen oder aus der Stadt oder jemanden vom Filmteam? Und da muss man wirklich sagen, Daniel Abmar ist so viel rumgereist und wir hatten ganz am Anfang bei dem Pitch, da hat man sich versucht, so eine erste messbare Zahl zu nennen. Wir dachten, okay, 20 Impact-Veranstaltungen heißt, wir zeigen den Film. Es gibt ein Filmgespräch, nicht nur mit dem Filmteam, sondern darüber hinaus mit der Kinder- und Jugendhilfe. Ja. Wir haben gesagt, okay, 20 vielleicht. Und wir sind jetzt bei 110 Veranstaltungen.
Im letzten Jahr? Nee
in der kompletten Zeit. Ja, also sind schon Anfragen auf jeden Fall bis Ende des Jahres.
Krass, okay.
Also jetzt eher Mitte 2026. Die meisten sind natürlich 2025 gewesen und jetzt auch Anfang des Jahres, aber die Anfragen kommen immer wieder rein und es ist total schön, weil mit dem Film eine Sichtbarkeit erzeugt werden kann.
Ja.
Es gab eine Woche der Erziehungshilfen in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel, wo es ja auch wirklich für die breite Öffentlichkeit einfach Türen geöffnet wurden. Und oder Care und Chaos hier im Humboldt-Forum in Berlin, dass der Film einfach einen Einblick gibt, einen realistischen Einblick. Man ins Gespräch kommen kann.
Wie kommt es eigentlich, dass ich habe das Gefühl, dass du hast glaube ich auch so gerade vorgelesen, dass es mehr für den Impact Producing für den Dokumentarfilm. Ich frage mich gerade, warum ist es so auf den Dokumentarfilm, weil der narrative Film kann das ja auch. Nehmen wir Systemsprenger beispielsweise, wäre ja, wenn wir jetzt im selben Feld bleiben, selben nicht, aber ähnlichem Feld bleiben, vielleicht ein Film, der mit so einer Impact-Kampagne ja genauso auch seine Runden drehen hätte können oder können kann. Wieso ist da der Fokus so auf dem Dokumentarfilm?
Total gute Frage und ich finde es genau, also super, weil auch Spielfilme können das, auch Serien können das. Ich glaube, es hängt mal, Dokumentarfilm hat immer dieses von, wir zeigen etwas auf und man möchte ja auch, dass sich was verändert. Vielleicht ist das der Aktivismus dahinter stärker als bei einem Spielfilm. Aber genau, bei Systemsprenger war das auch so, dass der in Leipzig gezeigt wurde auf einer politischen Ebene. Und dass dann die Gelder, und darum geht es ja eigentlich, erhöht wurden, um die Kinder- und Jugendhilfe vor Ort zu finanzieren. Und das war auch eine Impact-Strategie, ne? Oder Impact-Kampagne in dem Sinne. Man hat die richtigen Leute zusammengebracht. Der Film war der Ausgangspunkt, um darüber ins Gespräch zu kommen. Personen hatten einen Einblick, den sie vielleicht so nicht bekommen haben, der sonst eher Zahlen schwarz auf weiß auf Papier zu stehen sind und man aufgrund dessen Entscheidungen trifft. Und Film ist ja, hat ja immer was, eine Emotionalität im besten Fall und eine Verbundenheit zu den Protagonistinnen.
Ja.
Und deswegen würde ich sagen, kann das genauso im Spielfilm. Ich würde aber sagen, es ist einfach im Alltag wahrscheinlich eher der Dokumentarfilm, der aktiver
ist. Das stimmt
aber
wahrscheinlich,
im Grunde ging das auch. Und vielleicht noch ein Hinweis, Thema Impact, im Systemsprenger als Kind, es gab so eine Diskussion um den Titel. Ich möchte nur dazu sagen, dass nicht die Kinder der Systemsprenger sind, sondern das System muss gut genug ausgelegt sein, dass Kinder und Jugendliche in jeder Situation und Familien aufgefangen werden.
Ich überlege gerade.
Ich weiß nicht, ob du es reinnehmen möchtest, aber
nein,
das
schön,
war eine Diskussion,
gut,
die damals quasi entstanden ist, dass nicht die Kinder dieses Label bekommen.
Ich meine, am Ende geht es ja genau darum, dass halt Film ja genau sowas schaffen kann, ne? Also genau wie du sagst, so eine Diskussion aufmachen kann, ins Gespräch führen kann. Wir haben in der Nullfolge lustigerweise ja auch darüber gesprochen, aktuell oder vor kurzem gab es ja auch die Debatte von Wim Wenders, ne, mit dem Thema, wie ist Film politisch, wo man also wie gesagt, wir hatten auch da darüber gesprochen gehabt und auch das Thema, dass, also wir können uns vorstellen, oder ich konnte mir vorstellen, vielleicht meinte er es auch nicht so, wie er es ausgedrückt hat, ich weiß es nicht. Einfach nur, weil seine Filme sind ja fernweg von nicht politisch sein oder nicht irgendwie gesellschaftlich relevant sein. Aber es ist ja eh eine Debatte, die man immer wieder hat, ne? Und da finde ich es besonders spannend, eben, deswegen meine ich, da von der Produktionsseite her schon früh genug dran, über das zu nachzudenken. Und deswegen habe ich auch gerade gefragt, mit dem narrativen Bereich oder auch andere Filme, da auch über den Impact mal nachzudenken, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Auch wenn der Film vielleicht jetzt nicht auf den ersten Blick das und das ist, zu sagen, hey, was löst der denn bei den Leuten aus eigentlich und was kann man damit auch machen? Weil am Ende will man ja meistens irgendeine Bewegung irgendwie erzeugen. Ne? Gilt, ja,
genau. Ja. Ein Begriff aus der Impact-Kampagne wäre dann auch einen klassischen Call to Action erstellen. Ne? Also das ist wieder ein Beispiel aus dem Dokumentarfilm, aber Sister Queens zum Beispiel, der war auch im selben Jahr mit uns im The Good Media Lab und Pitch. Da geht es ja um junge Mädchen zwischen 9 und 12 Jahren, glaube ich, die in so einem Rap-Workshop sind. Und das sollte gestrichen werden und die Gelder dafür. Und dann haben sie eine Crowdfunding-Kampagne gemacht. Und das war wirklich, man hat den Film gezeigt. Und die Regisseurin Clara Stella Hünecke hat dann auch gesagt, hier, es gibt eine Impact-Kampagne. Wenn ihr, Impact-Kampagne, Crowdfunding-Kampagne. Und wenn ihr spenden könnt, wenn ihr wollt, dass dieses Projekt weiter gefördert wird, dass es das gibt und die Möglichkeit gibt für junge Mädchen und Frauen, dann könnt ihr hier spenden. Und das ist ja super konkret.
Ja.
Das ist echt schön, dass man da sowas hat.
Ja, das stimmt. Ja. Wir hatten gerade so ein bisschen darüber gesprochen, wo du beginnst, ne? Also wie deine Arbeit losgeht. Da müsstest du vielleicht noch mal ein bisschen detaillierter, also wir haben so ein paar Punkte angerissen, ne, was du so machst, aber wenn du jetzt so ein Projekt vor dir hast, wie jetzt zum Beispiel im Prinzip Familie, wie startet man da, also wie geht man da an? Ich glaube auch deswegen war mich da eine Frage auch interessant, vielleicht auch für die Zuhörenden, die sich vielleicht auch damit beschäftigen möchten, entweder in eigenen Projekten oder allgemein vielleicht auch mit anderen Produktionsfirmen, wo man sagt, hey, vielleicht macht es Sinn, sowas auch mal mitzudenken. Wie sieht da der Prozess aus? Deswegen würde ich den gerne noch mal ein bisschen detaillierter irgendwie sichtbar machen.
Ja, voll gut. Also ich würde sagen, auf jeden Fall Ende Dreh, Anfang Postproduktion, je nachdem wie viel Zeit man hat, ne, würde ich sagen, die Impact-Producerin beschäftigt sich mit einer Recherche, also über den Film hinweg. Wie sieht es gerade aktuell politisch so aus? Was sind Zahlen und Fakten? Netzwerk aufbauen. Also wir haben dann angefangen mit so einer Excel-Liste, wo wirklich jede Person, die uns begegnet ist, die irgendwie spannend sein könnte, die Interesse am Film hatte, die haben wir reingeschrieben, wann und wo kennengelernt, Kontaktdaten, und da haben wir wirklich gemeinsam dran gearbeitet und es waren am Ende 479 Kontakte. Und es war irre hilfreich dann zum Kinostart und für die Impact-Kampagne. Also ich würde erst sagen, Recherche, Netzwerk aufbauen und konkrete Ziele definieren. Also bei uns waren das diese 20 Impact-Veranstaltungen, das war aber auch Bildungsmaterial erstellen, das war aber auch Pressearbeit zum Beispiel. Also es gibt einen Podcast von der FH Potsdam, Hilfe Trauma, wo Regisseur Daniel Abmals, auch die Protagonistin Antje Wagner zu Gast waren. Wir hatten Artikel in Fachmagazinen, wie Hilfe schaffen von einem Träger, der deutschlandweit Wohngruppen stellt. Also genau, da haben wir einfach geschaut, wie kann man zusammenarbeiten und gemeinsam Sichtbarkeit auf dieses Thema geben. Wir waren beim Deutschen Kinder- und Jugendhilfetag, also was für Veranstaltungen gibt es auch, auf denen man präsent sein kann. Genau, deswegen rumtriebig sein, viel Kommunikation. Impact Producing in meinem Fall hieß viel Kommunikation.
Ja, ja.
Und viel nach außen gehen, viel zuhören. Was gibt es auch für Fachliteratur? Was gibt es für Vereine? Ja, und das war so der erste Schritt und die eigenen Ziele. Und dann geht man in die Umsetzung. Und das startet ja auf jeden Fall vor Kinostart. Also uns hat es sehr geholfen. Wir haben uns dann aufgeteilt mit der Kommunikationsagentur Kern des Ganzen. Diese fast 500 Kontakte haben wir nach Städten und Bundesländern sortiert und haben dann zur Kinotour angeschrieben und rausgeschrieben und haben auch gefragt, manche Podiumsgespräche nach den Filmen waren auch Impact-Gespräche, weil wir Care-Lieferinnen mit auf der Bühne hatten, weil wir Erzieherinnen aus der Gegend mit auf der Bühne hatten, Jugendamt-Mitarbeiterinnen, politische engagierte Personen. Und das war immer sehr bereichernd und sehr schön, da mit dem Publikum in den Austausch zu gehen.
Auch das ist ja wieder was auch für über Dokumentarfilme hinaus auch geht, ne? Also ich,
ja, voll.
Ne, wo man ja auch mehr, auch diesen, ich glaube auch, das ist ja was das Kino oder der Film ja heutzutage genau braucht. Das finde ich auch an Kern des Ganzen ja auch ganz spannend, wie die schaffen halt auch in diese Kommunikation zu gehen mit den Zuschauenden, um da halt diese Räume zu schaffen. Am Ende geht es ja um diesen Diskursräume zu schaffen, über den Film, über das Thema zu sprechen, um dann halt vielleicht neue Gedanken zu öffnen. Ne?
Und dann aber auch Kapazitäten abfragen, ne? Also wie viel ist der Regisseur, die Regisseurin bereit, rumzureisen oder auch an diesen Gesprächen teilzunehmen. Das ist wirklich so krass, wie viel Daniel Abmar gereist ist und gesagt hat, ja natürlich, für mich geht es doch darum.
Ja.
Und auch Britta Strampe, die Produzentin, oder auch bei manchen Gesprächen waren dann auch der Kameramann Johannes Praus dabei oder genau, ich war mal vor Ort zum Thema Impact Producing. Also es war toll, wie engagiert das auch das ganze Team war. Und das muss man aber abstecken. Also wie viel Zeit möchtet ihr investieren? Was sind die Kapazitäten, die wir haben? Weil Frage ist ja dann auch oft, wird es bezahlt?
Ja.
Und da muss man sagen, manche Organisationen oder Stiftungen oder wenn jemand eine Veranstaltung gemacht hat, die tragen dann auch die Reisekosten oder Übernachtungskosten, wenn sie anfallen. Oder können auch kleine Honorare zahlen, was halt auch total toll ist. Also auch schön.
Das ist eine gute Frage, ne? Wer zahlt die Veranstaltungen?
Ja, weil es fällt ja eigentlich nicht mehr in deinen Job. Also alles ist, naja, der Film ist fertig und dann trägst du ihn nach draußen. Und natürlich macht man das irgendwie zur Kinotour. Aber dass da wirklich die Bereitschaft ist, auch von Daniel Abmar über ein Jahr immer mal wieder zur Veranstaltung zu reisen, ich finde, das ist richtig,
Ja, das ist ja genau, was du ansprichst, auch die Frage von, wir haben ja von Erfolg gesprochen, ne? Was macht eine erfolgreiche Impact-Kampagne aus? Weil, genau, da gibt's ja, also klar, man kann natürlich Erfolg messen, wenn du sagst, okay, genug Leute sind ins Kino gegangen, dann hast du halt deine Zahl und sagst, okay, das ist gut oder schlecht. Aber das, was du gerade ansprichst, ist ja nicht nur in KinogängerInnen-Zahlen zu messen. Ne? Also wie definiert ihr denn den Erfolg von der Kampagne zum Beispiel? Beispielsweise, gut, man könnte jetzt sagen, er ist jetzt nominiert für den Deutschen Filmpreis, der ist erfolgreich. Aber ich weiß schon, was ich meine. Ne? Also wie definiert ihr, oder habt ihr intern auch überlegt, okay, was sind denn unsere Ziele, die wir erreichen wollen? Du hattest gerade so 20 Podcasts oder sowas, aber ja, wie definiert man das?
Ja, genau. Einerseits diese Veranstaltungen und Presseartikel oder Fachartikel, die wir deutlich also drüber liegen. Einfach, wir merken, das Interesse ist da, deswegen ist es cool. Und andererseits ja auch ein Impact-Erfolg, mit dem wir gar nicht gerechnet haben und den wir nicht einkalkuliert haben, ist, dass Menschen danach zu Daniel Abmar meist kamen und gesagt haben, ich habe Kinder, die sind rausgewachsen aus den Klamotten, aus dem Spielzeug. Können wir das der Wohngruppe spenden? Hast du noch Kontakt zu denen? Und ja, wir haben noch Kontakt. Also und fahren auch ab und zu hin. Und von daher war manchmal das Auto voll mit tollem Spielzeug und Klamotten oder Dingen, die nicht mehr gebraucht wurden. Aber einfach noch in einem super Zustand waren. Und das heißt, das ist ja auch ein Erfolg. Ein Erfolg war auch, wenn Personen auf uns nach den Filmscreens und Gesprächen auf uns zukamen und gesagt haben, oh, ich fühle mich endlich gesehen. So, auch meine Care-Biografie wird mal gezeigt und dass es nicht leicht ist, aber auch, dass es schöne Momente gibt oder diese Rückmeldung von, ich bin auch in der Kinder- und Jugendhilfe groß geworden, ich hatte nicht so eine tolle Erzieherin an meiner Seite und ich hätte es mir immer gewünscht. Und es ist schön, ein Beispiel zu sehen, dass Kinder aufgefangen werden. Das sind so, die sind ja nicht messbar, solche Momente und Rückmeldungen. Und ich glaube, das ist aber, wo man merkt, man hat eine Wirkung erzielt. Als filmschaffende Person. Das heißt, einerseits auf einer sehr persönlichen Ebene, die man gar nicht so messen kann. Und dann andererseits natürlich Preise, ja natürlich, also auch sowas wie der Goldene Spatz, den zu gewinnen und wirklich Kinder gucken den Film, können den einordnen, sehen keine Stigmatisierung, sondern sie sehen einfach eine andere Lebensrealität als ihre eigene und verleihen diesem Film auch einen Preis. Also ja, das war auch eine total schöne Wertschätzung des Films und der, vor allem ja auch der Kinder und Jugendlichen und Erzieherinnen.
Ja.
Genau, oder dass der Film, wird jetzt übrigens nochmal in Berlin gezeigt, im Delphi Lux am 5. Juni um 18 Uhr und zwar in der Reihe Hashtag 2030 zu den UN-Nachhaltigkeitszielen. Also ist ja einfach schön, dass man merkt, ja, es hat eine soziale, gesellschaftliche Bedeutung, diesen Film zu zeigen. Und er hat viel anregen können und tut es hoffentlich noch. Und das auf dieses Thema der Langlebigkeit eines Films, da unterstützt eine Impact-Kampagne. Davon bin ich überzeugt, nach unserer Erfahrung.
Nee, das ist ja genau, was du ansprichst. Und da wäre auch meine Follow-Frage, vielleicht auch deine persönliche Meinung dazu, auch inwiefern halt genau eben die Arbeit eines Impact-Producers oder einer Impact-Producerin auch die Sichtbarkeit stärken kann von Filmen, weil es gibt ja genug andere Filme, die auch genauso gut gemacht sind, die, also was jetzt die Handwerklichkeit angeht, aber gleichzeitig aber auch die Thematik vielleicht sehr wichtig ist, über die gesprochen wird, die vielleicht nicht so gesehen werden. Ne? Besonders in der heutigen Zeit, wo so viel verschiedene Medien einfach auf einen herunterprasseln. Und da nochmal hervorzuheben vielleicht, warum das so wichtig ist, vielleicht diesen Weg zu gehen. Ne? Und was der Unterschied vielleicht ist zu den normalen Auswertungen. Hast du da Gedanken dazu?
Ich meine, ich habe ja noch nie in einem Verleih gearbeitet, auch keiner Kommunikationsagentur. Aber ich glaube, man beschäftigt sich einfach nochmal viel mehr fachlich mit dem Thema. Das heißt, deine Zielgruppe wird konkreter. Und das war ein großer Nutzen, den wir auch im Social Media gemerkt haben. Also wir haben eine Instagram-Seite relativ früh angefangen und die habe ich auch betreut. Das heißt, in mir kam ja immer noch diese Funktion der Impact-Producerin und Produktionsassistenz zusammen. Und wir haben gemerkt, wie viel auch der Trailer, als der damals rauskam, ausgelöst hat. Wie viele Erzieherinnen und Erzieher darauf reagiert haben und auch im Nachhinein, als sie den Film gesehen haben. Und da brauchte man echt Community-Management, weil ganz viele Anfragen auch über Social Media reinkamen. Also auch ein Learning für uns. Und auch diese Plattform kann man ja wirklich nutzen, um auf Dinge aufmerksam zu machen oder zu teilen und eine große Zielgruppe erreichen.
Habt ihr die Social Media Kampagnen, nenne ich mal, oder den, ne, Aufsetzen etc. auch am Anfang gestartet oder habt ihr die erst dann gestartet, als der Trailer fertig war?
Als der Trailer fertig war.
Okay.
Ich weiß gar nicht genau wann, vielleicht war das im Oktober und Premiere war ja dann auf der Doc Leipzig im Dezember 24.
Was war der Inhalt, den ihr denn, also außer den Trailer, ne? Was habt ihr denn da gepostet, was waren da für, ja, wie habt ihr darauf aufmerksam gemacht, das ist eigentlich die Frage, ne?
Naja, wir haben verschiedene Kooperationen angeregt, auch schon, aber es war dann, er ging eher Richtung Kinostart, also wir haben mit Zitaten gearbeitet, mit Bildern. Wir haben aber auch mit dem Kindertag da zum Beispiel einen Post gemacht und irgendwann kam ja auch dann der Verleih mit rein und auch Kern des Ganzen, also da hatten wir dann einen Redaktionsplan. Und sonst, bevor die eingestiegen sind, haben wir viel Filmfestivals geteilt. Ich glaube, da war es eher die Filmbubble, die uns gefolgt ist und die es auf Filmfestivals gesehen haben und danach, als es größer wurde mit der Impact-Kampagne und man da auch Aufmerksamkeit erzeugt hat durch die direkte Ansprache per Mail, wo man gesagt hat, das ist unser Trailer, hier geht's zu unserem Instagram, hier könnt ihr uns verlinken, taggen, teilen, etc. Das war eine super Plattform dafür. Oder auch Tickets zu verlosen zum Kinostart in Kooperation mit Trägern zum Beispiel. Das war eine gute Plattform dafür.
Ja, okay. Ja. Weil du meinst, deswegen frage ich gerade, weil du meinst ja, dass auch scheinbar Leute, die eben nicht aus der Filmbubble sind, ne, drüber gestolpert sind. Das heißt, da muss ja irgendwie der Inhalt die gecatcht haben, ne? Auch wenn die jetzt den Film noch vielleicht noch gar nicht gesehen haben, vielleicht zum Beispiel, ne? Und dadurch vielleicht Lust bekommen, den Film zu sehen.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, weil wir dann auch viel verlinkt haben und auch zu Impact-Veranstaltungen gepostet haben, wir aber auch Literatur geteilt haben. Genau, es gibt ein Buch zum Thema, was ist eigentlich die Kinder- und Jugendhilfe und was wirklich anschaulich gemacht ist für Kinder und auch, was sind meine Rechte? Solche Dinge haben wir geteilt. Genau, das hat schon gut funktioniert, aber ich glaube, es ging dann wirklich richtig los, als der Trailer da war. Und der nochmal, der erste ging gar nicht so steil, der dann noch zum zweiten Mal hochgeladen wurde, vorm Kinostart. Da merkte man, ah ja.
Da bewegt sich was.
Ja, das war krass. Der hatte auch, ich habe es mir nochmal irgendwo aufgeschrieben, 750.000 Aufrufe, 40.000 Likes oder so. Es war enorm, was da abging. Und auch Titel, Thesen, Temperamente hatte damals was gemacht. Und das Video auf Instagram hatte über 1 Million Aufrufe. Also es war mit eins der erfolgreichsten Videos. Und es wurde eben auch viel kommentiert. Also allein unter unserem Trailer waren über 500 Kommentare. Und auch da musste man aufpassen, als Impact-Producerin, weil es uns ja viel darum geht, was wird nach außen wahrgenommen, haben wir viel kommentiert und mitgesprochen, weil natürlich auch Kommentare kamen von Personen, die wir nicht gut fanden. Oder man merkte, da waren Vorurteile, ohne dass man einen Film gesehen hat zum Beispiel. Da haben wir versucht, gegen anzuarbeiten und kommentiert, damit man das nicht so im Raum stehen lässt und wir natürlich auch unsere Protagonistinnen schützen.
Gibt es denn Stellen, wo Impact Producing irgendwie finanziert wird oder gefördert wird? Du hattest jetzt so ein bisschen auch von diesem einen Projekt erzählt gehabt, aber was gibt es noch für Möglichkeiten, dass man das vielleicht auch mitdenken kann in seiner Produktion?
Ich meine, in Deutschland hinken wir ja etwas hinterher. International ist es schon eher anerkannt, dass Impact Producing auch gefördert wird. Das heißt, bei uns fällt es aktuell noch nicht in die Produktionsförderung, auch nicht in die Verleihförderung. Das heißt, es ist echt schwierig und eine Produktionsfirma muss halt schauen, geben wir Gelder dafür oder nicht und wenn ja, wie viel. Wir hatten das Glück, wenn man beim The Good Media Network damals angenommen wurde, hatten die auch vom Medienboard gefördert, quasi Gelder, die dann für die 6 auserwählten Projekte genutzt werden konnten, für die Impact-Kampagnen. Mhm. Und das waren 8.000, 9.000 Euro. Mit denen konnten wir diese Brain Trusts veranstalten. Und das war toll. Und auch diese Impact-Veranstaltungen, Reisekosten zahlen. Und das war toll. Also das hat geholfen.
Ja.
Und deswegen... Ja, denkt man manchmal, was wohl möglich wäre, wenn es mehr Budgets gäbe. Ja. Und es wäre toll, wenn es in Deutschland einfach nochmal mehr anerkannt wäre oder angenommen wäre oder es Möglichkeiten gäbe, sich auf Mittel zu bewerben. Weil sonst musst du eher schauen, Kooperationspartner, Stiftungen heranziehen oder so, dass man gemeinschaftlich was macht.
Geht auch. Du meintest gerade, in Deutschland ist es noch nicht so weit verbreitet. Wo läuft es denn besser, was das angeht?
Auf jeden Fall in den USA. Ich glaube auch. UK und Finnland habe ich gelesen, aber da bin ich jetzt auch nicht so spannend, aber ich habe das Gefühl, das Thema wird ja immer größer in Deutschland, also die letzten 3 Jahre hab ich das natürlich durch meine Arbeit stärker wahrgenommen und auch über Anna Rams-Kugler-Witt und Vivian Schröder, die das Good Media Network gegründet haben. Und es gibt jetzt auch ein Forschungsprojekt an der Filmuniversität tatsächlich, das heißt Film als Katalysator sozialer Transformation. Das ist jetzt letztes Jahr gestartet und geht bis 2029, also auch nochmal mehr zu erforschen, was ist überhaupt möglich und was braucht es. Also da bin ich auch sehr gespannt, was dabei rauskommt.
Wahrscheinlich auch wichtig für die Förderer am Ende, ne? Also dass dann halt auf solchen Grundlagen entscheiden sich oder jemand muss einen Film darüber machen.
Wahrscheinlich.
Und dann Impact Producing.
Ja, also ich meine, Impact Producing gab es ja auch schon vorher, ne? Ich glaube, man gibt dem Ganzen jetzt einfach diesen internationalen...
Ja, den Titel.
Dieses Framing, dieses Label, was hilft. Ich glaube, das ist gut, um das hier zu etablieren. Aber es heißt ja nicht, dass es das nicht schon vorher gab, dass Personen in Deutschland mit ihren Filmen gearbeitet haben, auch über das reine Filmemachen hinweg. Von daher, das ist auf jeden Fall auch nochmal zurückgenommen. Aber ich finde es toll und ich fände es schön, wenn es weiter wächst. Und wenn's
oder eben, ob man die Möglichkeit hat, halt eine Position da zu erstellen, ne? Zu sagen, okay, wir haben jemanden im Team, der sich wirklich hauptsächlich darum kümmert.
Voll, wirklich, weil es ist viel Arbeit. Also für die Produzentinnen oder Regisseure on top, es ist wirklich viel Arbeit. Von daher, genau, das Geld für die Personalstelle zu haben, ist wirklich wichtig. Ja.
Was sind denn die größten Herausforderungen, die du jetzt in dem Projekt zum Beispiel hattest, wo du merktest, ihr hapert, also weil es einfach schwierig ist, vielleicht auch wegen den Geldmitteln, die man hat, aber auch vielleicht anderen Gründen, wo man denkt, so, da wäre noch mehr möglich gewesen. Oder vielleicht sind es auch Learnings, die du mitnimmst für das nächste Projekt, aber eins von beiden.
Gute Frage. Also ich habe immer das Gefühl, dass diese komplette Zeit war und ist immer noch ein großer Lernfaktor, weil auch wir natürlich gemerkt haben, zum Beispiel, dass als der Film rauskam und wir nicht immer die Möglichkeit hatten, da zu sein, vor Ort zu sein für Filmgespräche, braucht es eine Kontextualisierung des Films. Das heißt, wir haben nochmal Hintergrundmaterial erstellt. Also auf der Webseite des Films kann man es einlesen, kann man es herunterladen. Also das war nochmal gut, in dem beschrieben steht, weil es ja auch um die Arbeit mit Kindern ging, ne? Also wie... Es kamen so Rückfragen, ne? Wie wurde mit Kindern gearbeitet, dass man versteht, ja, sie konnten Nein sagen, sie konnten die Tür zumachen, dann wurde nicht gefilmt, es gab Handzeichen vor Ort und Szenen wurden danach nochmal geschaut, ob alle damit zufrieden sind, dass es die gibt. Also ich meine, dass man noch so ein bisschen nach außen transportiert, weil nicht alle aus dem Filmbereich kommen und nicht allen vertrauen ja vor allem auch, weil man irgendwie andere Dinge gesehen oder gehört hat und man denkt, ja, okay, da wurde nicht gut miteinander gearbeitet. Bei uns ist es nicht der Fall, weil wir sind immer noch in Kontakt und das ist auch total schön. Das heißt, das war eine Herausforderung, das nach außen zu kommunizieren. Dann würde ich auch sagen, auf Social Media die Diskussion war eine Herausforderung und da sich wie so ein kleines Textdokument zu erarbeiten, okay, was für Rückmeldungen kriegen wir und wie können wir darauf reagieren? Ja. Was für Informationen können wir geben? Wie wahren wir auch die Anonymität und schützen unsere Protagonistinnen? Finanziell auf jeden Fall auch eine Herausforderung. Und was ich gemerkt habe, das war zum Kinostart, aber es ist ja auch wieder sehr persönlich, da hatte ich die Grippe und ich lag einfach flach. Und wir waren mitten in der Ansprache von, wir waren aufgeteilt, es sollte alles rausgehen. Wir hatten dann sogar noch eine zweite Person für eine kurze Zeit zum Thema Impact Producing, was auch eine irre Hilfe war, weil es wirklich viel ist. Man schickt diese Mail, dann sind es viel Telefonate, viel Kommunikation und da aufgeteilt zu sein war super.
Ja.
Und da hatten einfach Daniel Abmach hatte so meinen Rücken und war dann so, Lisa, kein Problem, ich mach das jetzt, ich hau das raus, ruh dich aus. Und da habe ich so gemerkt, wie schön es ist, mit den richtigen Leuten zusammenzuarbeiten, dass man, ja, wenn man krank ist, ist man krank, man kann nichts machen.
Ja.
Aber es lag dann so an einem selbst und es musste dann auch raus, weil die Zeit ja dann auch drängt vom Kinostart. Und das war schön, dass man merkte, alle arbeiten hier zusammen zum Thema Impact.
Ja.
Und alle stehen dahinter.
Ja. Ah, schön gesagt, auf jeden Fall. Merkt euch, werdet nicht krank von dem Kinostart.
Nein, ihr dürft, wenn ihr krank seid, ruht euch aus.
Oder sucht euch das richtige Team.
Ja, genau.
Nee, aber ist ja richtig. Macht auf jeden Fall Sinn. Wenn wir jetzt auch nochmal gucken bei den Leuten, die vielleicht auch ein Projekt haben, was vielleicht eben nicht so groß durchgefördert ist. Ich weiß jetzt nicht, wie weit der Film jetzt gefördert wurde, aber ich habe es mal als Low-Budget-Projekt geschrieben, ne? Also glaubst du, man kann das auch da schon mitdenken, also Impact-Producing? Und wenn ja, hast du da Gedanken wie? Weil einfach, wenn Mittel fehlen, so eine Art, ne? Also du hast jetzt wirklich eine kleine Produktion, Independent-Produktion, ne? Wo du, das heißt nicht, dass es ne, nichts gibt, aber vielleicht irgendwie, wo man sagt, okay, wir wollen es aber auch mitdenken, aber wir wissen noch nicht genau wie.
Ich glaube, man kann immer was machen. Kommt immer darauf an, wie viel möchte man selbst dafür geben, wie viel Kraft hat man noch gerade dafür und wie viel Zeit. Ich glaube, das muss man gut abschätzen. Und sonst glaube ich aber auch, kann man mit wenig Mitteln in seinem nächsten Wirkungskreis aktiv werden. Also ich meine, zu den Filmscreenings gehen, sie selbst organisieren, Leute dazu einladen. Das kostet ja an sich erstmal nichts, wenn du Leute einlädst, die auch einfach engagiert sind, die aktiv sind, die wirklich auch für die Sache sprechen möchten. Von daher braucht es in dem Sinne einfach Zeit, die man sich nehmen muss. Sonst würde ich mir Kooperationspartner suchen, also wer arbeitet oder ist aktiv in dem Feld. Man kann sich auch an Städte wenden. Ach ja, es ist so individuell. Ich würde auch immer ins Gespräch gehen. Mir hat es sehr geholfen, zuzuhören, was haben andere gemacht, andere Beispiele anzuschauen, andere Filme und ihre Impact-Strategien. Ja, und ins Gespräch gehen, vielleicht auch mit Leuten einfach mal zu fragen, ich habe gehört, du hast die Impact-Kampagne für den und den Film gemacht. Hast du Lust, dich mit mir auf einen Kaffee zu treffen und können wir mal kurz drüber sprechen? Hast du Ideen für meinen Film oder Kontakte? Ganz viel hat geholfen, dieser Schneeball-Effekt, dass jemand einem das erzählt hat und dann jemand meinte, ich kenne da jemanden, der macht das und das oder studiert da und da oder könnte eine super Moderatorin sein, forscht zu dem Thema, hat die und die Crowdfunding-Kampagne oder setzt sich ein. Also es ist richtig gut, wenn man einfach darüber spricht und guckt, was für Rückmeldungen kommen und welche Kontakte sich ergeben.
Also ich finde ja spannend, weil das, was du gerade auch erzählst, ist ja so ein bisschen auch der Gedanke, über den Film selber hinaus zu gucken, also ne, also nicht nur in Anführungsstrichen, das ist ja auch sehr viel Arbeit, aber den Film zu denken und zu sagen, okay, der Film ist fertig, so, und dann gucken wir mal, wo der hingeht, sondern frühzeitig, es ist ja was immer im Raum steht, ist mal das Thema Audience Building, Audience Design, ne, dass man guckt, wer ist eigentlich der Zuschauer, die Zuschauerin, wen möchte ich mit meinem Film erreichen, und dass man da sich natürlich nicht eingrenzen muss mit, ich darf nicht das erzählen, was ich will, sondern eben, dass man das nutzt, was man erzählt hat, und dann zu gucken, wer soll das sehen. Und das ist ja theoretisch, was ein bisschen das Impact Producing ja mit aufgreift, ne? Dass man halt sich genau das, was du gerade sagst, ne? Auf die Suche geht nach eben genau den Allies in gewisser Weise, die helfen können, den Film halt sichtbar zu machen, die helfen können, den Film auch irgendwie voranzutreiben, und dann vielleicht, wenn man auch Lust hat, und ich gehe mal davon aus, viele Leute, die alle, die Filme machen, haben Lust, dass viele Leute die Filme sehen, genau wie du schon gesagt hast, dann auch selber loszuziehen, ne? Und zu sagen, der Film hört nicht damit auf, dass er jetzt fertig ist, sondern der Film hört damit auf, dass die Leute darüber sprechen, auch wenn es nur eine Person ist, aber die Person sich's anschaut und anfängt, über etwas Neues nachzudenken.
Ja. Wann war das denn bei dir das letzte Mal der Fall? Oder hast du ein Beispiel, einen Film, den du gesehen hast, der für dich eine Veränderung in deinem Verhalten oder in deiner Wahrnehmung?
Gute Frage. Ich habe im Prinzip Familie gesehen. ich überlege gerade, das ist eine gute Frage. Da muss ich selber mal überlegen, wann der letzte Film war, wo man selber merkt, okay, das.
Ich kann dir auch ein Beispiel von mir nennen.
Ja, ich überlege in der Zeit.
Ist nämlich echt keine leichte Frage, weil ich finde, vieles passiert so automatisch. Und wenn man so anfängt, drüber nachzudenken, merkt man das, der hat voll was bei mir bewirkt. Und das krasseste Beispiel war eine Arte-Serie, die hieß Wen darf man essen? Und jemand von der Filmuni hatte daran mitgearbeitet. Ich hatte mir das dann angeschaut und ich habe schon länger mit dem Gedanken gespielt, aufzuhören, Fleisch zu essen. Ich mochte es eigentlich nie und ich glaube, ich habe das immer so für die Familie getan, weil sie mich teil. Ja, und dann habe ich es gesehen und war so, nee, ich höre damit jetzt auf. Und ich hatte damals auch, Janis hieß er, gefragt, und wie hat sich deine Ernährung verändert während des Filmschaffens, während dieser Serienproduktion? Bist du jetzt auch vegetarisch? Und war so, nee, das reicht, ich bin jetzt vegan. Ich kann nicht anders. Ich war so, oh wow. Also ich glaube nicht nur das Filme rezipieren, sondern auch das Filme schaffen kann ja zu einer Veränderung in deinem eigenen persönlichen Leben führen.
Ja.
Und das war auch wirklich so, wo ich dachte, da hatte eine Serie im Grunde den auslösenden Moment, wo ich dachte, nee, ich höre jetzt auf, Freunde. Mama, es tut mir leid, ich esse die Königsberger Klopse nicht mehr mit. Ich esse die Soße und die Kartoffeln, aber.
Aber wieso besonders der Film? Oder die Serie?
Die Serie, weil ich
meine, es gibt ja mehrere Serien, die, also ist ja jetzt nichts Neues.
Nee.
Aber genau.
Weil ich das Gefühl hatte, die waren mehreren Episoden und es ging einfach generell um das Thema fleischliche Ernährung, auch zum Beispiel das, die Zukunft des Fleisches. Okay. Aber sie haben das irgendwie nicht auf so eine Haut-drauf-Methode gemacht, so esst kein Fleisch mehr, sondern irgendwie hatten die Lebewesen, die Tiere einfach alle so eine, ich weiß, die haben so Emotionen in mir ausgelöst. Also einerseits gab es schon eindrückliche Momente, wo ich dachte, boah, nee, kurz bevor die Schweine geschlachtet wurden, gab es so wie so Hilfeschreie dieser Schweine und ich dachte, das geht nicht, das war furchtbar. Und dann gab es aber auch einen Huhn oder eine Ente, die gerettet wurde und irgendwie hatte ich so Glück. Das war einfach, es war so schön. Ich habe irgendwie die Freude der Tiere gespürt und die Emotionen. Mhm. Und ich glaube, dieses Tiere haben auch Emotionen, war das, was hängen geblieben ist. Mhm. Und dachte ich so, nee.
Ja, ja.
Nee. Und das hat wirklich was in mir verändert und wer weiß, vielleicht ist es dann auch der fünfte Film und die fünfte Serie dazu.
Ja, das stimmt vielleicht, ja.
Aus irgendeinem Grund war das perfekte Timing für mich und ich war endlich so weit, dass ich dachte so, ich mach das jetzt.
Also ich bin mir sicher, dass ich auch einige habe. Ich habe jetzt, wir hatten kurz vor dem Gespräch über Fassaden gesprochen.
Mhm.
Ne, den habe ich jetzt vor kurzem gesehen gehabt. Der ist jetzt auch in den Kinos gewesen, zumindest gab eine Kinotour. Und der hatte auch das Thema häusliche Gewalt. Also auch ein sehr hartes Thema und auch ein Thema, was man irgendwie, wenn man jetzt nicht selbst betroffen ist, natürlich nicht so vor den Augen hat, ne, in gewisser Weise, und das nochmal aufgegriffen zu bekommen und dann auch nochmal so von der Machart auch so aufgegriffen zu bekommen, fand ich auf jeden Fall sehr stark, weil das auch bei mir was ausgelöst hat sofort, wo ich dachte, stimmt, ja, mehr hinschauen, ich glaube, das war die Aussage, ne, die ich wahrscheinlich für mich mitgenommen habe, ne, also mehr hinschauen, weil es halt so oft passiert und man es auch gar nicht erwartet bei vielen Leuten oder bei eben, ne, also wenn du es nicht weißt und da ist genau, das wäre so ein schönes Beispiel für einen Film, wo man dann einfach nochmal selber anfängt nachzudenken.
Ja, ne? Man selbst sensibilisiert wird für ein Thema.
Genau,
ja.
Ne? Und das würde ich sagen, dass auf jeden Fall sowas genau wäre. Aber so, weil wie du gerade fragst, bin ich mir auch sicher, dass es, wir müssen hier ein bisschen länger graben, aber es gibt noch mehr Filme, auch aus dem narrativen Bereich.
Ja.
Weil ich vorher gefragt habe, oder fällt dir ein narratives Beispiel ein? Ein Film, wo du irgendwie, was dich irgendwie, das suche ich gerade so ein bisschen, weil ich davon auch vorher gesprochen hatte.
Mhm.
Aber mir fiel jetzt gerade ad hoc nichts ein, obwohl ich das Gefühl habe, ich bin mir sicher.
Ich meine, keine Ahnung, warum mir das jetzt einfällt, aber The Day After Tomorrow mit dieser, war doch der Film, wo dann damals, war das Jake Gyllenhaal? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich erinnere mich nur, dass
der hat viel mit denen gemacht, scheinbar.
Die Welt geht unter, Klimakrise, keine Ahnung, Schnee.
Ach, The Day After Tomorrow, ja.
Oder?
Ja, Jake Gyllenhaal, ja, stimmt.
Mhm. Ich meine, mit so einem Film.
Roland Emmerich, ne?
Ich weiß es wirklich nicht. Ich erinnere mich noch, wie ich damals in der Filmbühne in meiner Heimatstadt im Kino saß und man wirklich darüber nachdachte, oh je, was ist, wenn die Welt untergeht oder Klimakrise, keine Ahnung, ne? So Endzeitstimmung. Und das hat ja aber viel mit Umwelt zu tun. Ich meine, natürlich kann man in einem Film, der fiktiv so etwas erzählt, ja auch nach außen gehen und sagen, so, das sind aktuell die Zahlen. So. Diese Ziele müssen wir noch erreichen.
Ja.
Das sind CO2-Emissionen, da stehen wir gerade, da wollen wir hin. Jeder kann was tun, so. Natürlich könntest du auch. Ich weiß nicht, ob sie das damals gemacht haben.
Ich weiß es nicht. Aber genau das, was du gerade, deswegen finde ich gerade schön, dass du das Beispiel nimmst, weil das ist ja genau nicht nur ein narrativer Film, das ist jetzt, ne, Systemsprenger wäre auch ein narrativer, aber da ist ja der gesellschaftliche Faktor ist da noch näher dran. Ne? Hier ist es ein Genrefilm, wo man jetzt erstmal den ein bisschen weiter wegsehen würde, aber trotzdem die Bilder sehr stark sind und sehr eindringlich sind. Und genau, was du gerade ansprichst, deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass das etwas ist, was für das Kino sehr spannend sein kann, ne? Auch bei genau solchen Filmen, zu sagen, da nochmal ins Gespräch zu gehen. Ich weiß natürlich auch nicht, ob jetzt da, ich glaube es aber ganz ehrlich gesagt nicht, dass es da eine tiefgehende Auseinandersetzung mit dem Publikum gab, aber das voranzutreiben, auch besonders in den Zeiten, wie gesagt, wo wir so viele Medien haben und auch wieder das Thema von, was Kino schaffen kann, ne? Also Kino als Raum, als Austauschraum schaffen kann, ist ja genau das. Deswegen finde ich ja, habe ich vorher schon gesagt, was Kern des Ganzen ja macht, ganz spannend auch, ne? Dass eben diese Räume dann geschaffen werden, dann redet man darüber und warum nicht auch mal über The Day After Tomorrow, dann halt genau das zu einer Debatte zu nehmen, über eben den Klimawandel zu sprechen. Also das ist ja genau spannend eigentlich. Mhm. Und das ist ja auch das, was genau solche Filme schaffen, halt diese Brücke von gesellschaftlich relevante Themen zu nehmen, die auf eine Art und Weise umzusetzen, die halt vielleicht etwas entertainerischer ist, wie auch immer man sagt, aber dann halt das halt aufzugreifen und dann danach darüber zu sprechen.
Mhm.
Also deswegen finde ich das super, ein super Beispiel.
Yay, wir haben eins gefunden.
Wir kommen langsam zum Schluss. Deswegen wäre meine Frage an dich, was wünschst du dir für das Thema Impact Producing in den nächsten Jahren? Und was wäre vielleicht auch dein Appell an die Filmbranche? Hast du irgendeinen, den du gerne weitergeben möchtest, an die Kollegen und Kolleginnen?
Ja, ich glaube einfach nur, traut euch, wenn ihr Bock drauf habt, auf Impact Producing, ihr einen Film habt, entweder macht es selbst oder sucht euch jemanden. Und es kann jemand wie ich sein, der noch keine Erfahrung hat, aber jemand, der Lust auf das Thema hat.
Jetzt hast du Erfahrung.
Genau, jetzt habe ich Erfahrung anhand eines Films. Und ja, das, also man lernt so viel daraus. Und jeder Film ist individuell. Ich würde sagen, jede Impact-Kampagne ist individuell. Von daher, macht es einfach mal. Das wäre mein Appell und auch mein Wunsch, dass es einfach mehr gefördert wird, dass es mehr finanzielle Möglichkeiten gibt, dass man das machen kann, weil ich glaube, es ist eine Win-Win-Situation, auch für die Auswertung des Films, auch für die Kinozahlen, aber auch das, was er gesellschaftlich bewegt.
Macht es eigentlich Sinn, dass man eher eine Impact-Producing-Agentur hat? Oder macht es mehr Sinn, in einer Produktionsfirma zu sein? Also, dass halt eine Produktionsfirma sagt, wir holen uns diese Expertise ran, wie eben Kern des Ganzen zum Beispiel für das Thema Kommunikation zuständig ist. Ich kam mir nur gerade, das ist jetzt eine Frage, die ich einfach mal jetzt hier in die Runde werfe, weil wenn man jetzt andere Bereiche sieht, Intimacy Coaching, was auch immer, ne, dass man halt sagt, es muss ja vielleicht jetzt nicht in der Produktion selber verankert sein, sondern man holt sich diese Expertise ran, um halt gemeinsam halt daran zu arbeiten, weil es auch sehr stark um Netzwerke geht, ne, die man halt ja aufbaut, die du jetzt zum Beispiel aufgebaut hast, die du vielleicht in einem ganz anderen Kontext, für einen ganz anderen Film, für eine ganz andere Produktion ja auch nutzen könntest, ne?
Ja, true.
Vielleicht gibt es sowas auch schon, aber genau.
Also ich würde auch sagen, in den meisten Fällen ist das bestimmt, dass Impact-Producerinnen freiberuflich engagiert werden für eine bestimmte Zeit.
Ja, okay.
Bei uns ist das ein glücklicher Zufall und ich bin sehr froh, dass es eben Bandenfilm, dass es denen wert ist oder dass es dann die Möglichkeit gab durch die Förderung, dass ich das machen konnte und dafür auch bezahlt wurde. Dass es eine Person gibt, in der es zusammenläuft und in meiner Stelle ja auch wirklich langfristig. Ich merke, dass es immer noch bei uns ein Thema ist, also nach 1,5 Jahren jetzt, ist es immer noch cool, weiter daran zu arbeiten und diese Entwicklung der Kampagne, wie sie sich verändert, wie sie sich vorantreibt. Von daher ist es cool, jemanden in-house zu haben oder im Team. Trotzdem kann es ja auch wirklich jemand sein, der einfach für eine gewisse Zeit ist und der das aufbaut, der die Ziele entwickelt und die konkreten Schritte. Und wenn man dann einen Leitfaden hat und man den rausschicken kann, sei es von der Verleihseite als auch der Produktionsfirma, ist das ja auch schon super.
Mhm.
Das ist halt wirklich die Frage, ja, was für Ressourcen man hat.
Ja.
Aber ich kann es empfehlen. Ich finde es auf jeden Fall schön. Bei uns fühlt es sich aber auch einfach nach Teamwork an. Das muss ich auch ganz klar sagen. Und da weiß ich nicht, wie das in anderen Produktionen wäre.
Mhm. Nee, schön. Vielen Dank, Lisa, für das Gespräch.
Dank dir.
Würde den Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, vielen Dank auch an euch, dass ihr den Podcast gehört habt, dass ihr uns hier fleißig unterstützt, dass ihr uns auch unterstützt bei Steady, falls ihr das macht. Also wir haben ja eine Unterstützungsmöglichkeit mit Steady eingerichtet, wo ihr ein Dankeschön da lassen könnt, einmal im Monat. Und das könnt ihr euch einfach anschauen. Also, in den Shownotes steht alles dazu. Genau, ansonsten wünsche ich euch einen guten Tag, einen guten Abend oder gute Nacht. Und wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Ciao.
Bis dann. Ciao, ciao.